Guten Morgen. Wenn wir die Briefe jetzt von alle auch wieder hinsetzen. Ich habe gehört, ihr habt jetzt vor einiger Zeit schon etwas über den Titusbrief gehört. Ich will heute wieder etwas darüber sprechen und ich hoffe, ich kann euch trotzdem einige neue Gedanken mitgeben und wir können zusammen etwas Neues daraus lernen. Und zwar habe ich den Text aus Titus 2, 11 bis 14, das ist der letzte Teil, den wir in der Textlesung hatten. Den Text habe ich mir gewählt und ich möchte den noch einmal lesen. Titus 2 von Vers 11. Denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen und nimmt uns in den Gott und göttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften absagen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben, indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus warten. Er hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Bevor ich mit dem Text anfange, will ich kurz etwas zu diesem Hintergrund dieses Textes sagen. Dieses Buch hat der Apostel Paulus an seinen lieben, guten Mitarbeiter Titus geschrieben. Titus ist eine Person, die mit Paulus auf Reisen ging. Zum Beispiel sind sie zusammen nach Jerusalem gereist zum Apostelkonzil oder Titus hat sich dafür aufgekommen, dass eine Kollektensammlung gesammelt wurde für die Gemeinde Jerusalem. Im 2. Korintherbrief lesen wir ziemlich viel über Titus, was Paulus über Titus schreibt. Und ja, aus diesen Texten können wir schlussfolgern, dass Titus für Paulus eine zuverlässige, eine befähigte und eine vertrauensvolle Person war. In einem Text lesen wir auch, dass er erwähnt wird als sein Kind oder sein Sohn. Also die Beziehung zwischen Titus und Paulus, die war echt gut. Und dieser Brief von Paulus an Titus, sollte Titus noch einmal an seine Aufgaben erinnern, die er zu erledigen hatte. Er soll auf die Insel in Kreta nach den Kriterien geistlicher Reife die Ältesten einsetzen. Dazu sollte er Maßnahmen treffen, damit in der Gemeinde nicht Irrlehren reinkommen. Kreta ist ein Meer. Ich habe ein bisschen gegoogelt, das ist ein richtig schöner Strand, ist eine richtig gute Insel. Die liegt ungefähr zwischen Italien und Israel. Da genau auf der Mitte ungefähr liegt die Insel Kreta. Das ist eins von den größten Inseln, die wir im Mittelmeer haben. Und genau auf dieser Insel lebt der Titus. Was gab es da für Menschen? Man sagt, dass die Menschen, die werden wie folgt charakteristisch benannt. Als Lügner, wilde Tiere und volle Bäuche. Also man könnte sagen, einfach nicht sehr christliche Leute, die da auf dieser Insel leben. Und genau unter diesen Leuten, da auf dieser Insel, da musste der Titus das Evangelium weiterbringen. Später will der Paulus aber noch haben, wenn er da die Ältesten eingesetzt hat und wahrscheinlich Paulus noch einige Männer dazu geschickt hat, dass der Titus nach Nikopolis kommt, um sich da mit ihm zu treffen. Wahrscheinlich haben sie sich dann da ausgetauscht, wie es dann jetzt in Kreta so abläuft. Den Brief, den Titusbrief, den Paulus hier geschrieben hat, der ist sehr interessant, wenn man den mal so durchgeht. Der Paulus war ja so vertraut mit dem Titus, der hat gar nicht an seiner Lehre gezweifelt, weil er kannte den so gut. Der wusste, der lehrt das Gute. Hier hat er einfach noch einmal erinnert, was er so zu lehren hat. Zum Beispiel, also er fängt mit dem Brief, in dem Brief so an, wie man normal einen Brief anfängt, mit einer Begrüßung. Und dann geht er weiter und nennt einige Eigenschaften für leitende Personen. Dann warnt er für Irrlehren. Danach gibt er Anweisungen für Männer, für Frauen, für Sklaven. Dann kommt unser Text, wo er von dem Bekennen zu Jesus spricht. Dann zeigt er kurz etwas, wie wir uns dem Staat gegenüber zu verhalten haben und dann noch das persönliche Bekennen zu Jesus. Ganz zum Schluss gibt er ihm dann noch einige Diensteinweisungen, was Titus tun soll. Titus wird jetzt ganz interessanterweise konkret in Kapitel 2 aufgefordert. Dieses sollst du lehren. Und dann wird aufgezählt. Männer soll er lehren, Frauen soll er dies lehren, Sklaven soll er dies lehren. Und diese Person soll er lehren, wie sie sich zu verhalten haben. Warum soll Titus dieses lehren? Warum? Und da beginnt unser Vers. In den Vers 11 lese ich, denn die heilbringende Gnade Gottes ist für alle Menschen erschienen. Denn, so fängt der Vers an, das Wörtchen denn, das ist eine Konjugation, das bezieht sich darauf, was davor geschehen ist. Zum Beispiel Matthäus 2,2 steht folgendes und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. In unserem Text könnte man sagen, dass dieses Wörtchen denn sich auf das Handeln der Männer, Frauen und Sklaven in den vorigen Versen sich darauf bezieht. Aber warum sollten die Männer und Frauen und Sklaven jetzt so handeln? Weil die heilsame Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist. Erschienen, sich zeigen, sichtbar werden oder bekannt werden. Licht geben, erleuchten, leuchten. Titus 3, Vers 4 sagt, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres heilenden Gottes erschien. Also die heilsame Gnade Gottes wurde sichtbar. Licht auf etwas werfen. Die Gnade Gottes erschien, leuchtete auf, wurde sichtbar. Oder wurde sichtbar gemacht. Jakob in 1. Mose wurde, also Gott offenbarte sich ihm. So wird er sich auch uns offenbaren. Vielleicht nicht genau auf der gleichen Art und Weise, aber er wird sich uns zeigen. Auf verschiedene Art und Weise. Diese heilsame, heilbringende Gnade, die kommen wird, bezieht sich hier auf Jesus. Er ist gekommen, um uns von den Sünden zu retten. Gnade wird auch als ersehnte Freundlichkeit übersetzt. Es ist ein Geschenk oder ein Segen, die der Mensch von Gott bekommt. Es wird auch als eine Gunst, Dankbarkeit, Güte oder Wohltat übersetzt. Die Gnade, die in diesem Vers beschrieben wird, ist nicht die Eigenschaft Gottes, also Gottes Gnade. Das will es nicht unbedingt damit sagen. Es geht hier vielmehr darum, dass Gott Fleisch geworden ist, Jesus Fleisch geworden ist, und das ist eine Gnade Gottes für uns sündhafte Menschen. Also es bezieht sich auf Jesus. Jesus ist die Gnade. Die Gnade ist aber ein unverdient freiwilliges, aus Liebe geschehenes Handeln des allmächtigen Gottes. Für wen? Für uns Menschen. Obwohl wir es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Es ist ein Geschenk, das wir dankbar annehmen können. Römer 3, 23, 24 sagt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünde und Mangel des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten und werden ohne Verdienst umsonst gerettet aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Jesus Christus geschehen ist. Wir werden umsonst gerettet. Es ist eine überströmende Gnade Gottes, die hier angeboten wird. Epheser 1, 7 bis 8 sagt, an welchen wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde, nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit. Also die Gnade Gottes ist ein Geschenk, das ist annehmen. Gnade bezeichnet eine Gunst, die ohne Erwartung von Vergeltung oder Gegenseitigkeit gewährt wird, wo Gott seine ganze Freiheit hat, die Barmherzigkeit zu entfalten. Und die wiederum hat ihre Grundlage in der Güte und Freimütigkeit. Gott bietet hier also den Menschen etwas an, was wir überhaupt nicht verdient haben. Wir als Menschen haben die Beziehung im Garten Eden zu Gott durchgeschnitten. Das waren wir, das war nicht er. Und jetzt kommt er, schickt seinen einzigen Sohn, um diese Beziehung zu uns wiederherzustellen. Das ist ein Geschenk. Eigentlich müssten wir etwas dazu machen. Aber er schickt seinen Sohn, damit diese Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Wessen Gnade leuchtet oder erscheint hier? Gottes Gnade. Gott, der Richter, der Erlöser, der Schöpfer, der Allmächtige, der Allgegenwärtige. Es ist hier nicht eine Gnade von irgendeinem Götzen, die heute kommt und nach gewisser Zeit wieder verloren geht. Nein, es ist Gottes Gnade, die immer bleibt. Diese Gnade hat kein Verfallsdatum. Sie bleibt. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass diese Gnade irgendwann verfallen wird. Wie wird sie kommen? Oder wie ist sie gekommen, diese Gnade? Wie ist sie gekommen? Heilbringend, heilsam, rettend. Es kommt von Retten. Eine Medizin, die heilt. Diese Gnade, die von Gott kommen wird, die ist heilbringend. Jesus wird uns retten. Er wird uns heilen. Wer soll jetzt diese Rettung, diese Gnade erfahren? Der Mensch. Dieses Geschenk, das gekommen ist, ist nicht für eine bestimmte Gruppe. Es reicht für alle Menschen. Es braucht nicht noch ein Geschenk oder noch etwas zu kommen. Es reicht auch für alle Menschen. Und wir brauchen nur zu glauben und Jesus wird uns unsere Sünden wegnehmen und uns reinigen, uns heilen. Also können wir sagen, dass Gott uns Jesus geschenkt hat als heilsame Gnade, damit ich und du Heil und Rettung erfahren. Was macht jetzt diese heilbringende Gnade? Was macht sie mit uns? Wenn wir in Jesus sind, was macht sie mit uns? Das sagt uns der Vers 12. Und nimmt uns in Zorn, damit wir den dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Leidenschaften abseitig und besonnen, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. Wozu ist die Gnade Gottes gekommen? Die heilbringende Gnade Gottes? Um uns zu züchtigen. Anderes Wort auch unterweisen. Dieses Wort im ursprünglichen Urtext kommt von erziehen, Kinder erziehen. Wenn wir neu geboren sind in Jesus, will er uns helfen, ihm ähnlicher zu werden. Wenn ein Kind geboren ist, sind die Eltern dafür verantwortlich, dieses Kind zu erziehen. Die wollen das Kind erziehen. So auch Jesus hier. Wir sind neu geboren, er will uns jetzt erziehen, damit wir ihm ähnlicher werden. Er will uns disziplinieren, trainieren, korrigieren, lehren. Es bezieht sich auf das Handeln, ethische und geistliche Erziehung eines Kindes, um bewusst das Handeln und den Willen eines Kindes oder der Person zu beeinflussen, zurechtweisen. In Lukas 23, 22 zum Beispiel haben wir einen Text, wo Jesus so vor Pilatus ist. Ja, wo Jesus vor Pilatus ist und Pilatus findet nichts bei Jesus. Jesus ist unschuldig. Und Pilatus will ihn dann freilassen. Er will ihn züchtigen und freilassen. Das Volk sagt aber nein. Wenn ich mir das vorstelle, wie Pilatus ihn züchtigen würde, ist, er würde ihm dann vielleicht sagen, okay, Jesus, du hast ein bisschen Aufruhr gemacht, jetzt werden wir dich freilassen, aber komm bitte nächstes Mal dafür ein bisschen mehr auf, dass hier nicht so viel Unruhe in unsere Stadt kommt und dass du hier landest. Vielleicht hätte er vor, ihn nach Listen zu bestrafen. Ich weiß es nicht. Also hier haben wir auch das gleiche Wort züchtigen oder unterweisen, was Pilatus Jesus machen wollte. Oder in Apostelgeschichte 7,22, da lesen wir von Stephanus vor den hohen Priestern, wo er ihm vom Alten Testament erzählt. Und er erzählt ihnen das von Mose, wo er in Ägypten ist. Und er erzählt, dass Mose da von den Ägyptern zurechtgewiesen, unterwiesen wurde. Da haben wir auch wieder dasselbe Wort. Aber in was will uns Jesus hier unterweisen? Was will er uns hier lehren in diesem Text? Wenn wir ein bisschen weiterlesen, merken wir, in was er uns unterweisen will. Vor der Gottlosigkeit und dem Ungöttlichen. Ja? Was bedeutet das? Es kann auch wie folgt ausgedrückt werden. Gottlos, respektlos, Bosheit, eine frechte, ausbilderische Haltung Gott gegenüber, ein Fehlen von Gottesfurcht, ein dreistes Handeln gegen Gott und seine Gebote. Man könnte einfach platt ausgedrückt sagen, ich sündige ganz bewusst gegen Gott. Ob zwar ich weiß, dass die Gebote es unterweisen, sündige ich ganz bewusst gegen Gott. Welches sind denn Gottes Gebote? Die 10 Gebote, die wir in Mose geschrieben haben. Matthäus 22. Gott lieben vor allen anderen Dingen und meinen Nächsten. Mache ich das? Was will Jesus noch lehren? Dass wir Acht haben vor den weltlichen Leidenschaften oder Begierden. Er warnt uns, das ungöttliche, irdische, sichtbare und verdorbene Wesen, das der Welt gehört. Die irdischen Begierden, die sich von Gott entfremden und von Gott, die wir von Gott wegführen. Hebräer 11, 24 bis 26. Haben wir einen Text, wo es von Mose wieder beschrieben wird. Und Mose ist in Ägypten aufgewachsen. Er hatte die Möglichkeit, in Ägypten zu bleiben und alle Schätze und Gold und Silber und so weiter für sich in Angriff zu nehmen. Dafür hat er das Recht. Aber er sagt, nee, Ich glaube an den Gott Israels und ich wende mich lieber diesem Gott zu, weil er wusste, bei Gott, da kriege ich Frieden, Weisheit, Liebe, Freude und so weiter. Das ist ein viel größerer Schatz als diese irdischen Schätze, die er in Ägypten kriegen konnte. Wir haben gestern in der Jugendstunde über Daniel gesprochen. Wir wurden aufgefordert, Wurzeln zu schlagen, tiefe Wurzeln. Richtiger großer Baum, tiefe Wurzeln schlagen. Und wenn große Stürme kommen, richtig fest zu stehen. Wir sollen unsere Grundlage auf Jesus Christus bauen. Bereit sein, wenn Widerstand kommt. Nicht den irdischen, weltlichen Lüsten nachgehen. Jesus will uns hier in den weltlichen Leidenschaften unterweisen. Er sagt, Achtung! Es liegen Gegenstände auf der Autobahn. Es ist ein Auto an den Seitenstreifen geparkt. Achtung, sagt er. Nicht die weltlichen Lüsten nachlaufen. Das Verlangen, den Drang, die leidenschaftliche Sehnsucht nach etwas nachgehen. Ich frage mich, warum tue ich, was ich tue? Warum machst du, was du machst? Ist es, um dein eigenes Ego oder den weltlichen Verlangen Drang nachzugehen? Oder ist es letztendlich, um Gott zu loben und zu preisen? Warum kaufe ich mir ein Auto, baue ein Haus, ein Handy, Modekleidung? Warum? Warum spiele ich Fußball, Klavier, Videospiele und so weiter? Warum? Ich muss selber zugeben, ich habe oft Sachen gemacht, wo ich sagen muss, da bin ich die weltlichen Lüsten nachgelaufen oder das war ein Sozialdruck. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr nichts machen dürft, das will ich nicht sagen, sondern ich will euch auffordern, euch selbst zu prüfen, was ist mein Ziel? Gehe ich meine Lust und Verlangen nach oder ist mein Ziel letztendlich, Gott die Ehre damit zu geben? Denn das sollte unser Ziel sein. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, welche weltlichen Leidenschaften wir absagen, verleugnen oder widerrufen sollen. Jesus hat uns jetzt gezeigt, was wir nicht machen sollen. Was sollen wir dann aber machen? Wir sollen drei Dinge machen. Besonnen sein, gerecht sein und gottesfürchtig sein. Was versteht man unter Besonnensein? Es ist das Gegenteil von Intensiv. Wir sollen mit einem gesunden Verstand, richtige Verhaltensweise und nüchtern in der Welt leben. Warum sollen wir so leben? Warum kann ich nicht einfach so leben, wie ich will? Warum? Damit wir zur richtigen Zeit erkennen, wenn Gott handelt, wenn er zu dir spricht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir besonnen sind. Weil stell dir vor, du willst jemandem etwas erzählen, was du in der letzten Woche erlebt hast. Du fängst an, aber die Person merkst du, die ist gar nicht dabei, die hat gar keinen Plan gehabt. Die ist mit ihrem Gedanken ganz woanders. Ich glaube, Gott geht es auch oft mit uns so. Er will zu uns sprechen. Wir hören gar nicht zu. Wir sind mit unseren Gedanken nur bei unseren eigenen Sachen fokussiert. Es geht uns gar nicht um Gott. Wir hören gar nicht zu. Wir sind nur auf unsere eigenen Sachen beschäftigt. Zum Beispiel Weihnachten. Konzentrieren wir uns nicht da oftmals auf Sachen wie Essen, Schokolade, Geschenke, Putzen, Feste, Familienfest, als darüber, was Gott uns eigentlich an Weihnachten sagen will. Nizami Leben gerecht, auf gerechter Art und Weise. Wenn wir etwas zu entscheiden haben, sollen wir gerecht handeln. Wir sollen gerecht richten, dem Gesetz entsprechen. Was macht? Das machen wir doch immer, oder? Wir sollen gleichberechtigt sein. Ich muss sagen, mir fällt das oft schwer. Gleichberechtigt, gerecht, andere Personen zu begegnen und zu behandeln. Gott will aber genau das haben. Gott will haben, weiter auch, dass wir gottesfürchtig leben. Fromm, religiös, auf ehrfürchtige und respektvolle Art und Weise. Auf eine Art und Weise, wie es sich gehört. Es geht hier um einen Lebensmann. Er will haben, dass wir so leben, wie es seinem Willen entspricht. Er will haben, dass wir ihn lieben, dass wir ihn über alles setzen und meinen Nächsten lieben. So. Und wo sollen wir dieses alles jetzt anwenden oder leben? In der Kirche, am Sonntag, im Hauskreis, vielleicht noch zu Hause. Ich kann euch aber sagen, dass er hier keine geografischen Anweisungen gibt. Es bezieht sich auf dieses Zeitalter, auf deine Generation. Also, auf der Arbeit, im Urlaub, in der Schule, in der Kirche, zu Hause und so weiter und so fort. Einfach überall sollst du so leben, wie in Vers 12 erwähnt wird. Jesus ist also gekommen, um uns zu unterrichten, welches weltliche und ungöttliche Lüsten sind. Aber er will uns auch zeigen, wie wir zu leben haben. Nämlich besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Vers 13. Indem wir auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus warten. Selig oder glückselig, das könnte auch bedeuten, dass Gott den Menschen hier auf eine ganz bestimmte Zeit oder Ewigkeit völlig zufriedenstellt. Wie? Durch Christus und den Heiligen Geist, die in uns kommen und dadurch eine ewige Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel entsteht. Weiter könnte das auch bedeuten, dass wir zu dem Reich Gottes dazugehören. Und wenn wir jetzt zu diesem Reich Gottes dazugehören, wird das auch sichtbar werden. Man wird das in unseren Taten sehen, dass wir zu diesem Reich Gottes dazugehören. Und es bedeutet, dass man noch in der Welt ist, aber unabhängig von der Welt lebt. Wir leben hier, aber unabhängig, weil Gott für uns sorgt. Nicht die Welt, Gott sorgt für uns. Und wenn wir die Wörter glückselig jetzt mit Hoffnung verbinden, zusammennehmen, dann ergibt es eine positive, gute, frohe Erwartung auf etwas. Ich warte auf etwas Schönes, Gutes, das noch geschehen wird. In diesem Fall auf Jesus Christus, dass er wiederkommen wird und uns rettet. Wir leben mit der Zuversicht, es zu bekommen, dieses Unsichtbare. In diesem Fall können wir aber ganz sicher sein, dass es geschehen wird. Denn es baut sich auf Jesus Christus auf. Und er ist zuverlässig. Ihm können wir vertrauen. Er hält sein Versprechen. Wir setzen nicht nur unser Vertrauen darauf, dass er uns retten wird, sondern auch, dass er wiederkommen wird. Er wird erscheinen. Dieses bezieht sich hier in unserem Text auf die Wiederkunft Christi. Also, dass der Herr in seiner Herrlichkeit sichtbar werden wird. In Herrlichkeit wird er kommen, in Ruhm und in Ehre. Wer wird kommen? Unser großer Gott. der Megagott, wird kommen, der Starke, Mächtige, Außerordentliche. Aber nicht nur dieser große Gott wird kommen, sondern auch er als Retter, Erlöser, Heiler, Heilbringer, Erhalter, Bewahrer, Jesus Christus kommt. Um das in der frühen Kultur ein bisschen zu erklären, wie es in der griechischen Kultur war, wurde das Wort Retter und Heilbringer oft als Ehrentitel für Kaiser, für Könige, für Herrscher und so weiter gebraucht, die etwas ganz Besonderes fürs Volk gemacht haben, die Einfluss in der Gesellschaft hatten. Besonders den griechischen und römischen Mythen wurde der Gott Asklepios oft als Heilbringer und Heiler genannt. Aber diese Menschen sind irdische, die sind irgendwann vergänglich. Aber unser Gott, der ist nicht vergänglich, er bleibt. Unser Jesus, der Einfluss hat in der Gesellschaft, der Heilbringen will, der bleibt unser Retter. Christus ist der Gesalbte, der Heilige und wurde von Gott bevollmächtigt und beauftragt. Und wir hoffen mit der Gewissheit darauf, dass wir durch ihn gerettet sind, dass er wiederkommen wird. Und das gibt uns Mut, immer wieder besonnen, gerecht, gottesfürchtig zu leben. Aber was hat dieser Jesus, der Gesalbte, für uns getan? Was ist das Besondere an ihm? Was ist so besonders daran? Vers 14 sagt, er, Jesus, hat sich selbst für uns gegeben, um uns von aller Ungerechtigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk als Eigentum zu reinigen, das eifrig auf gute Werke bedacht ist. Wir haben gesündigt und die Gemeinschaft mit Gott, wie am Anfang schon erwähnt, abgebrochen. Um diese Gemeinschaft zu Gott wiederherzustellen, müssten wir eigentlich etwas opfern. Aber das ist unmöglich. Wir können diese göttliche Beziehung zu einem Gott nicht herstellen. Deshalb hat Gott seinen einzigen Sohn geschickt, um diese Beziehung zu uns wiederherzustellen. Er kam auf die Erde, Jesus, als kleines, armes Kind, musste leiden, ist gestorben, ist krank und ist in den Himmel gefahren. Und wir jetzt an ihn glauben und unsere Sünde kennen, tritt er bei Gott stellvertretend für uns ein. Das ist das Besondere, das wir eigentlich nicht verdient haben. Das ist ein Geschenk, das er uns gibt. Und wir dürfen es annehmen. Jesus hat uns sozusagen losgekauft, bezahlt, erlöst. Wir waren in unseren Sünden gefangen und er hat uns befreit. Von was hat er uns befreit? Von den Sünden. Da, wo wir das Gesetz nicht entsprechend gelebt haben, wo wir ungehorsam waren, wo wir in Sünde gelebt haben, wo ich andere Sachen mehr geliebt habe als Gott. Von diesen Sünden oder Lasten wird er mich reinigen, so wie man Kranke von Aussatz reinigt, so wird er uns von den Sünden reinigen. Oder wie man Schmutz abwäscht, so wird er uns von Sünden reinwaschen. Wenn wir uns von ihm reinigen lassen und an ihn glauben, dann werden wir zu seiner Elitegruppe gehören. Wir sind dann von ihm geschätzt. Wir sind von persönlichem Interesse. Ein persönlicher Schatz. Wenn wir in ihm sind und danach streben, in Harmonie zu leben, wird der letzte Teil dieses Verses nicht als eine Pflicht angesehen, sondern als eine Ehre. Nämlich, dass ich Gott dienen darf, die Liebe, die er mir gezeigt hat, weitergeben kann. Das wird mir dann eine Ehre sein und nicht eine Pflicht, wenn ich Gott wirklich mit nachfolge. Jesus ist für uns gekommen, für uns gestorben und hat am Kreuz sein Blut vergossen, damit ich und du gerettet werden. Wir werden dann aufgefordert, diese Liebe weiterzugeben, diese Liebe zu zeigen, was er für uns gemacht hat. Wir sind jetzt in den letzten Wochen vor Weihnachten. Wie bereite ich mir persönlich für Weihnachten vor? Geht es mir in den Vorbereitungen nur um mein eigenes Ego, dass ich vor anderen gut dastehe? Oder ist mein Ziel letztendlich, Gott die Ehre dafür zu geben? Ich will uns Mut machen, nicht die unweltlichen Wesen und weltlichen Begierden nachzulaufen, sondern besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben. Denn Jesus ist unsere Wille gestorben, damit wir gerettet sind. Das war ein Geschenk von Gott für uns und es liegt bei dir, ob du es annimmst. Ich mache dich Mut, doch dieses Angebot anzunehmen, dieses Geschenk. Und ich mache euch Mut, noch einmal nachzudenken, euer persönliches Leben. Warum mache ich, was ich mache? Was ist mein Ziel? Papa.